Dann würde ich beten. Die Oma. Ich bete. Jesus, ich danke dir für den Sonntag, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir für die Auszeit, die du uns geschenkt hast, auch von unserem Alltag. Und ich danke dir dafür, dass du mitten unter uns bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns jetzt einfach den Gottesdienst auch weiterhin segnest. Amen. Was seht ihr auf dem Bild? Fast. Eine Gepardin. Also es handelt sich um eine Gepardin. Und Folgendes ist passiert. Es war morgens, der Tau war noch auf dem Gras und die Gepardin schleicht durchs Gras, schaut auf eine Antilope. Und die Gepardin geht dann so in Angriffsstellung. Also das dann, wenn oben die Schulterblätter sichtbar werden, sie schleicht auf ihren Tatzen durch das hohe Gras. Und als es so richtig in dem Modus ist, nur noch fokussiert auf diese Antilope und gerade loslegen will, wird die Gepardin attackiert. Genickbiss des eigenen Kindes. Die Mutter rollt sich ab, wirft das Kind von der Schulter, die Antilope hat es gesehen und rennt davon. Die Mutter nimmt das Kind hinten im Genick und trägt es wieder in diesen Busch zurück. Sie wechseln ein, zwei Faucher und die Mutter läuft wieder los. Sie sieht eine weitere Antilope und wieder dieses Prozedere. Sie senkt ihren Körper ab und schleicht lautlos durchs Gras. Und in dem Moment, wo sie wieder attackieren will, kommt wieder der Genickbiss von hinten. Die Antilope sieht's, rennt davon. An dem Tag gab es kein Frühstück. Was macht die Mutter wieder? Schnappt das Kleine wieder, packt es im Genick, zurück ins Versteck. An dem Tag gab es nichts zu essen. Am nächsten Tag, wie wir wieder im Nationalpark waren, war die Mutter dann mit ganz viel Rouge im Gesicht geschminkt. Da gab es ein gutes Frühstück. Also für alle, die nicht wissen, was Rouge ist, ich habe vier Frauen daheim, deswegen weiß ich das. Blut. Also Ruß ist natürlich kein Blut, aber. Und wenn man dann über die Jahre immer mal wieder reingeht in den Park, dann sieht man, wie dieses Kind gewachsen ist. Und heute jagt das Gepardenkind selber. Prägung. Prägung läuft Stück für Stück. Mann oder Frau gibt dem anderen was mit. Zwei, die kommen gleich. Erst die Frage, was prägt dich? Weil man kann ja viel über Prägung reden, aber wenn man sich noch nicht Gedanken darüber gemacht hat, hey, was prägt mich eigentlich? Man braucht ja irgendwo eine Grundlage. Anders gefragt, von was oder wem wirst du geprägt? Wir hatten es vorher, was prägt Malawi? Da habe ich über verschiedene Faktoren geredet, aber jetzt zu dir. Was prägt dich? Was hat Einfluss auf dich? Das ist bei jedem unterschiedlich. Was prägt dein Leben? Ich bin ja im Reisedienst, ich bin unterwegs, die ersten Wochen viel im Schwarzwald. Jetzt hier irgendwo zwischen Ulm und dann wieder ins Fränkische. Euer Ort prägt euch, eure Gegend prägt euch. Das kann ich euch so sagen, weil ich sehe. Es gibt einfach, nennen wir es mal, kulturelle Eigenheiten. In Malawi wird man reden, euer Stamm ist halt ein ganz anderer wie der andere Stamm da drüben. Machen wir aber in Deutsch nicht. Eure Kultur vor Ort, euer Ort prägt euch. Eure Familie, die Art und Weise, wie ihr untereinander kommuniziert oder nicht kommuniziert, habt ihr in der Familie gelernt. Natürlich hat euch eure Mutter nicht im Genick gebissen, um euch wieder ins Zimmer zu tragen, aber ihr wisst, wie das bei euch lief. Prägung durch die Familie, durch die Gemeinde. Ihr wisst selber, dass es in Albstadt noch andere Gemeinden gibt, die halt anders sind, weil da ist eine andere Prägung, ein anderer geistlicher Wind. gibt's alles. Zwei Definitionen zur Prägung. Die erste eher so, wie es auf die Gepardin zutrifft. Biologisch, verhaltenspsychologisch. Das so eher für die Pädagogen. Die zweite für die Metaller, Münzprägung. Das kennen wir alle, wenn wir, was weiß ich, an Ausflugsorte gehen, da gibt es doch überall diesen Münzprägeautomat. Also wer Kinder hat, kennt den definitiv. Und wer Enkel hat, wahrscheinlich auch. Nur jetzt als wahrscheinlich den Enkel, den zahlt man, was man die Kinder nicht bezahlt hat. Also wir durchleben das auch. Und dann kommen die Kinder heim mit dieser geprägten Münze und können am Montag in der Schule erzählen, da war ich. Und dann nach zwei Wochen verschwindet sie irgendwo in der Versenkung. Münzprägung geht schnell, mit viel Druck. Und ich glaube, in unserem Leben ist es oft ähnlich. Wir haben diese Prägung, die obere Prägung, Verhaltensbiologie, psychologisch. Vieles wird uns mitgegeben in einem langwierigen Prozess. Und dann gibt es diese Prägung, die auf einmal kommt. Heute nennen wir es dann Trauma. Unfall oder Tod. Das ist keine langfristige Prägung. Das kommt auf einmal und es macht Bam. Und auch das gehört zum Leben dazu. Alles andere wäre gelogen. Das ist nicht schön, es kommt mit Druck und Schmerz. Ich meine, dass wir Deutschen noch nicht so weit sind und die Verhaltenspsychologie einer Münze betrachtet haben, weil hätten wir es getan, hätten wir wahrscheinlich gar keine Münzen mehr in unserem Geldbeutel, weil dann hätten wir festgestellt, dem Metall tut es ja weh, wenn es gepresst wird. Aber das ist doch unser Leben. Beide Prägungen kommen in unserem Leben vor. Und beides nehmen wir mit. In Apostelgeschichte 4,42, ich habe es mit verwurzelt überschrieben. Warum? Weil ich glaube, dass das eine gute Prägung ist, die wir aus Gottes Wort mitbekommen haben und bekommen. Und wenn man diese vier Aspekte anschaut, sie blieben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und Gebet. Und ich glaube, das sind diese vier Aspekte, die eine gute Gemeinde, Gemeinschaft ausmachen. Miteinander zu grillen, miteinander Feste zu feiern, miteinander zu essen, Tischgemeinschaft zu haben und genauso miteinander Gebetsgemeinschaft zu haben. Gemeinsam unters Wort zu kommen, sich ausrichten zu lassen und dann aber auch Gemeinschaft einfach zu haben. Weil ich glaube, und ich erlebe es und ich sehe es auch so, immer dort, wo eine Gemeinde einen Punkt besonders hervorhebt, fällt sie auch vom Pferd. Wenn nur noch Gemeinschaft wichtig ist und der Kaffee, also ich trinke keinen Kaffee, aber nur noch Kaffee trinken wichtig ist und der Rest nicht, dann verflacht es. Wenn aber nur noch die Lehre wichtig ist, dann hat es einen Gehang zur Gesetzlichkeit und keine Gemeinschaft mehr. Und wenn nur noch Beten und Halleluja wichtig ist, kann es sein, die Bibel hat man halt noch, weil man sie hat, als Relikt. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, diese Verwurzelung zu haben und auf vier Beinen zu stehen, nicht nur auf zwei. Weil auch die Gepardin pirst sich auf vier Beinen an und nicht nur auf drei. Mit zwei wird sie umkippen. Oder wäre sie ein Hase? Beständig in der Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das kennt ihr alles. Letztendlich ist es nur eine Erinnerung. Und wenn man weitergeht im Alten Testament, Josua 1,8, die Kontinuität. Diesen Vers kennt ihr alle, Gott spricht den Josua zu, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, betrachte es bei Tag und Nacht. Den Vers kennt ihr. Und ich sage spitz oft genug, neutestamentlich ausgelegt, weil das Buch des Gesetzes waren damals nur die 5 Bücher Mose. Aber wir nehmen das ja, wenn wir, was weiß ich, Leute einsetzen, ordinieren und denkt man, das ist die ganze Bibel, deswegen machen wir es einfach gerade in dem Fluss. Bleibt man schön drin. Aber um was geht's mir? Nur wenn ich die Bibel lese und drüber nachsinne, kann es in mir was verändern. Nur wenn ich Inhalt einnehme oder eben, wie es heute heißt, Content, nur dann kann sich was verändern. Vor Jahren haben wir einen Hausbesuch gemacht, Miri und ich, als wir im Reisedienst waren. Und der alte Bruder hat gesagt, das war ein Geschäftsmann, erfolgreicher Geschäftsmann, der hat gesagt, das Erste, was ich mache, ich lese morgens die Bibel und abends die Zeitung. Erst will ich das Hoffnungswort und am Abend lese ich das, was in der Welt geht. Das war beeindruckend. So ein richtig alter Gemeinschaftsbruder war das. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß, da kann man jetzt viel Ausreden bringen, was ist das Erste, was wir morgens in der Hand halten? Unseren Wecker, gell? Nur ist es halt nicht mehr der klassische Wecker, sondern dieser Wecker hat viele Funktionen und dann sieht man schon, oh, da WhatsApp und hier und sowieso. Sind wir doch ehrlich. Aber was wäre, wenn wir das wirklich nur als Wecker verwenden würden und danach in die Bibel gehen würden? Und uns erstmal von Gottes Wort prägen lassen würden, um dann vielleicht eine Stunde später erst die WhatsApp zu beantworten, weil sind wir ehrlich, sind wir denn wirklich so wichtig? Also manchmal meint man es, gell? Aber, und wenn uns das prägen würde, ich glaube, manche Streitigkeit, mancher Twist und manches, was so scheinbar wichtig ist, ist dann auf einmal gar nicht mehr wichtig im Angesicht mit Gottes Wort, so wie wir es vorher auch gesungen haben. Du bist größer, höher, weiter. Dieses Alltägliche, so nehmt nun diese Worte zu Herzen in eure Seele, lehrt sie eure Kinder, ich hinfüge hinzu Enkelkinder, und ich meine, ihr seid gesegnet mit so viel Unruhe im Gottesdienst, ja, das ist der Wahnsinn. Ernsthaft. Ihr habt viele Kinder und dann habt ihr auch viele Enkelkinder, so wie das aussieht. Dass du, ob du jetzt Mama, Papa, Opa oder Oma bist oder Onkel und Tante, davon redest, wenn du in deinem Haus sitzt, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder wieder aufstehst. Weil ich bin davon überzeugt, dass Omas und Opas, Onkels und Tanten eine wahnsinnige Prägekraft auf Enkelkinder haben können oder nicht nur Neffen. Davon bin ich überzeugt. Also wenn du jetzt Single bist und keine Kinder hast, ich glaube, das sind Kinder im weiteren Umfeld, die du prägen kannst. Und wenn deine Enkel nicht vor Ort wohnen, also hier in der Gemeinde hat es ja genug. Und ich glaube, hier hat es genug Eltern, die vielleicht, wenn sie ehrlich wären, Unterstützung gerne annehmen würden. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir dann eine gute geistliche Prägung mitgeben, diesen Kindern, die viel mehr ausgesetzt sind wie wir, als wir aufgewachsen sind, dann helfen wir mit, dass das Wurzelwerk stark wird. Damit diese kleinen Kinder heranwachsen, stabil, fest, heute sagt man resilient, mal wieder ein Wort aus dem Englischen rübergeholt, standhaft. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir mitprägen durch Gottes Wort. Und so eine geistliche Prägung formt. Dienstagmorgens, 7 Uhr, haben wir eine Bibellesegruppe, also Bibel und Gebet, das sind nur Männer. Und in dieser Männergruppe, ich sag's, das ist tatsächlich so, ich bin der Jüngste und der Dümmste. Die anderen, die sind alle mindestens 50, also gut 50 plus bis 60 hinüber. Das sind alles Doktoren und Professoren. Mediziner, Theologen, Missiologen und. Und jetzt sind wir schon, was weiß ich, jetzt kommen wir langsam zum Ende des Jesaja-Buches. Da sind wir schon fast, glaube fast 2 Jahre dran, den Jesaja einmal von vorn nach hinten durchzulesen. Da ist nicht jedes Kapitel erbaulich. Und wir kommen alle aus unterschiedlichen Gemeindeprägungen, von ganz konservativ bis Hände hoch und alles, was dazwischen ist. Das wird aber beiseite gelegt und wirklich geschaut, was ist die zentrale Botschaft? Was ist das, was wirklich uns die Bibel zu sagen hat? Korrektur und ja, das gibt's alles und danach betet man noch gemeinsam. Das ist unglaublich schön. Gemeinsam den Alltag miteinander zu leben. Ihr habt es, Gemeinde, Hauskreis und manchmal ist man hauskreismüde und manchmal, jetzt habt ihr wahrscheinlich Sommerpause. Und trotzdem, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, wie gut uns Hauskreis tut. Oder wie gut uns gute christliche Gemeinschaft tut. Wir haben unsere, in Anführungszeichen, Chiquacha-Runde. Was ist Chiquacha? Chiquacha ist ein Ort, da wohnen unsere Freunde. Und wenn dann Familienfest ist bei unseren Freunden, er Malawier, sie ist Finnen, dann kommt die ganze, nicht die ganze, aber Großteil der Verwandtschaft. Wir Männer, wir stehen meistens hinterm Haus am Grill und grillen. Und wenn wir dann zum Essen gerufen werden, sind wir meistens schon satt und nehmen aus Anstand auch noch ein bisschen Salat. Und wenn man dann gegessen hat und so richtig doppelvoll ist, dann sitzt man meistens auf dem Sofa und ist so im Mittagsschlafbedürfnisstatus, weil das Fleisch halt drin sitzt. Und dann kommt meistens der Gift oder die Ulla, je nachdem wer da ist, und stellt eine oder zwei Fragen. Und dann geht es im Kreis rum. Du musst halt immer hoffen, dass du nie der Erste bist. Und dann geht es im Kreis rum und dann ist die Frage, wie kamst du, warum glaubst du an Jesus? Wie kamst du zu Jesus? Wie habt ihr euch kennengelernt als Paar? Und es kommt wirklich darauf an, wer ist da? Sind es ein paar junge Paare, die noch eingeladen wurden? Oder sind es eher die Älteren? Und dann musst du erzählen. Und dann hast du keine Chance mehr, dich mit deiner Frau abzusprechen. Dann kommt es echt. Und das Schöne ist bei der Sache, du lernst viel von dem anderen, was du gar nicht wusstest. Danach wird gebetet und dann kommen die guten Torten aus dem Kühlschrank. Unsere Chiquacha-Runde. Was braucht man dafür? Im Wohnzimmer, Sofa, Fleisch und Kuchen. Und Salat. Warum sage ich das? Weil ich glaube, Entschuldigung an der Stelle, aber eigentlich auch nicht Entschuldigung, ich glaube, wir Deutschen sind an der Stelle manchmal zu verkopft. Ich müsste das Haus noch riechen und ich müsste es noch. Nee, muss gar nicht. Vor kurzem habe ich da Bildle gesehen, wie nennt man das bei euch, diese Dutch Ofen? Wie heißt das? Also so einfach gusseisener Kessel und dann ein bisschen Feuer drumherum und dann kann man da sitzen und isst ordentlich Hühnchen aus dem Topf. Viel braucht es nicht, wenn wir ehrlich sind. Und man,